Willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei uns im Beta-Radio. Wir informieren immer über neueste Entwicklungen und natürlich auch die aktuellen Geschehnisse rund um Hilfsmittel, rund um die Beta GmbH. Und heute ist es ein bisschen theoretisch. Wir haben so ein kleines Zahlenspiel, aber dieses Zahlenspiel, muss man sagen, das ist extrem wichtig für diejenigen, die JAWS bzw. Fusion benutzen. Es ändert sich einiges in der Update-Politik des Softwareherstellers und es ändert sich auch was in der Preispolitik. Und deswegen habe ich heute als meinen Talk-Gast, kann man ja sagen, diejenige, die so ein bisschen die Preise hier im Blick hat, die Tanja Herbst von der Beta. Hallo.
Hallo Sven.
Es geht drunter und drüber bei JAWS. Es gab ganz viele Diskussionen auch in den Communities derjenigen, die sich da ein bisschen vernetzt haben. Wie ist denn das jetzt mit den Preisen von JAWS? Verändert sich da was? Wie hoch gehen die denn? Was muss ich denn bezahlen? Wann muss ich bezahlen? Und vor allem, was hat sich verändert? Und wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Tanja, da ist einiges passiert, was das Thema Preise und Lizenzmanagement angeht.
Ja, das stimmt. In diesem Frühjahr, im Mai quasi, haben wir von Vespero, das ist ja jetzt quasi der Konzern, hinter zu dem auch Freedom Scientific gehört, der Hersteller von JAWS, Zoomtext und Fusion, hat uns als Händler angekündigt, dass es Preisveränderungen geben wird und dass es auch Veränderungen in den Lizenzbedingungen geben wird. Preisveränderungen sind grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Es gab jetzt tatsächlich mehrere Jahre keine Preiserhöhung von JAWS und Co., so dass wir hier, ja, sag mal, in dem, wenn wir auf Preisentwicklung insgesamt gucken, auch außerhalb vom Hilfsmittelmarkt, ist es, glaube ich, nicht mehr überraschend, dass eine Preiserhöhung auch bei solchen Produkten kommt. Manchmal ist das für die Leute ein bisschen schwierig nachvollziehbar, weil man natürlich hier kein Produkt kauft, was man in der Hand hat und irgendwie, ja, keine Ahnung, wie ein Telefon oder ein Kühlschrank oder vielleicht auch ein Lebensmittel. Es ist eben eine Software, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Produkt, was ich als blinder PC-Nutzer jeden Tag nutze. Und wie gesagt, also Preiserhöhung an sich ist erstmal nicht so überraschend. Allerdings spielen die veränderten Lizenzbedingungen doch eine größere Rolle und die haben natürlich auch Auswirkungen auf das, was an Kosten am Ende beim Nutzer aufschlägt.
Ja, wollen wir das Ganze mal von hinten aufrollen, weil du sagst, Preis ist jetzt erstmal ja sekundär. Was verändert sich für mich als Nutzer generell? Also ich muss erst einmal anfragen und habe andere Preise. Also da hängt ein anderes Preisschild erstmal draußen dran an dieser Software.
Genau, so sieht's aus. Man kann sagen, dass ungefähr eine 10-prozentige Preiserhöhung durchgeführt wurde, so dass man jetzt beispielsweise für einen JAWS Standard, JAWS für den Hausgebrauch, also für den Privatnutzer, 1.749 € oder mit Mehrwertsteuer 2.081 € und 31 Cent bezahlt. Zudem muss ich direkt mal überlegen, was es bisher gekostet hat. Das ist immer so, die veränderten Preise sind im System und aus den Augen, aus dem Sinn.
Da kann man ja einfach sagen, 10% ist einfach
genau, draufgekommen. Genau, 10% sind draufgekommen. Das ist tatsächlich für diesen Hersteller keine ungewöhnliche Preiserhöhung. Alle paar Jahre haben wir das auch über die letzten 15 Jahre so miterlebt. Ist erstmal nicht ungewöhnlich. Im Bereich von JAWS und Fusion ist das also eine Preiserhöhung für eine neue Lizenz, die man durchaus nachvollziehen kann aus meiner Sicht. Die Updates, also Aktualisierungsstufen, ich kaufe mir ja eigentlich nicht jedes Mal eine neue Lizenz, wenn ich wieder aktuell bleiben will, sondern kaufe mir eigentlich Updates. Die Updates hatten eine etwas höhere Preissteigerung, die sind um 20% gestiegen, so dass ich jetzt für ein JAWS-Update tatsächlich ein bisschen mehr draufpacken muss. Das ist dann schon deutlicher spürbar für den Kunden. Aber insbesondere die veränderte Lizenzpolitik schlägt hier in den Preisen nieder. Und das kann ich auch gern gleich mal erklären, warum das so ist. Also
das wäre ganz gut, ja.
Ein Neuerungspunkt ist, dass man, wenn man eine neue Lizenz kauft, jetzt immer diese inklusive zwei Update-Versionen kaufen muss. Für JAWS-Kunden ist das nicht neu, das war schon immer so. Eine neue JAWS-Lizenz hat immer schon zwei Update-Stufen oder ein sogenanntes SMA beinhaltet, sodass ich also die aktuelle Version beim Kaufen bekomme und dann 2 Jahre lang ungefähr noch aktuell bleiben kann. Bei Zoomtext war das bisher allerdings nicht so. Zoomtext-Lizenzen wurden gekauft in der aktuellen Version und haben keine Updates beinhaltet. Ab sofort geht das nicht mehr. Eine Zoomtext-Lizenz muss jetzt also auch 2 Update-Stufen beinhalten. Und das schlägt sich natürlich preislich enorm nieder. Da ja zu der eigentlichen Preiserhöhung der Software an sich jetzt auch noch 2 Updates kommen, die ja auch eingepreist werden in die neue Lizenz. Und die kosten ja auch wieder mehr. Also das ist eine ordentliche Preissteigerung für einen Zoomtext mit Sprachausgabe. Fallen jetzt für den Kunden 1.809,28 € inklusive Mehrwertsteuer an. Das ist tatsächlich eine enorme Preissteigerung und wird, glaube ich, auch bei vielen Kunden unangenehm aufstoßen. Aber wir haben leider keinen Einfluss darauf. Wir müssen am Ende die Politik eines Herstellers so hinnehmen und haben nur die Möglichkeit, das auch so an die Kunden weiterzugeben.
Womit begründen Sie denn eigentlich diese Preissteigerung, vor allen Dingen im Zoomtext? Hat man da irgendwie was erfahren?
Also Preissteigerung an sich wird natürlich begründet mit grundsätzlicher Preisentwicklung. Das ist auch verständlich. Auch hier, auch für einen Softwarehersteller werden Personalkosten teurer und die Büromiete teurer und so weiter. Aber es wird auch begründet mit deutlichen Entwicklungsfortschritten in den letzten Jahren. Und das ist tatsächlich so, dass sich insbesondere bei JAWS in den letzten 2 Jahren, möchte ich sagen, einiges getan hat und wirklich auch neue Features dazugekommen sind. Nicht nur das übliche, das Produkt bleibt sicher und ist auch immer kompatibel zu der aktuellen Windows-Version, was ja so die unterjährigen Releases gewährleisten, die ja aber eigentlich auch kostenfrei sind, sondern wirklich, teilweise möchte ich sogar sagen, Game-Changer, wie zum Beispiel Bildbeschreibung. Aber dazu kann mein Kollege vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr sagen, weil der steckt da genau im Thema und kann genau sagen, was die neuen Features sind und was sie auch beinhalten.
Genau, den Sascha, den haben wir nämlich nachher auch noch als Talkgast hier bei uns im Beta-Radio. Thema Preise, da hört's ja irgendwann auf beim Kunden, da heißt's ja, oh, das ist viel zu teuer und ich muss mich irgendwie anders kümmern. Kurz gesagt, ich muss mich umstellen. Ja, was hat das für Auswirkungen für unsere Kunden jetzt, für unsere Hörer vom Beta-Radio? Wie müssen die sich umstellen und was passiert da jetzt neu? Also was kommt auf die zu?
Ja, also grundsätzlich kann man ja in Bezug auf die erhöhten Preise sagen, wir haben ja in Deutschland schon eine Besonderheit im Markt, denn die meisten der Software-Nutzer, der JAWS-Nutzer und Zoomtext-Nutzer müssen das ja nicht selbst finanzieren, weil es ein offizielles Hilfsmittel ist, im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenversicherung gelistet, sodass hier also diverse Kostenträger für den Privatbereich und auch für den Arbeitsplatzbereich diese Ausstattung finanzieren, sodass tatsächlich ja die erhöhten Kosten in den meisten Fällen gar nicht beim Endkunden aufschlagen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich verständlich, wenn Leute sich über erhöhte Preise beschweren. Das kennen wir alle. Das ist auch völlig in Ordnung. Und am Ende muss natürlich jeder für sich sehen, ob für ihn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ja, das ist bei jedem Produkt so, was ich kaufe, ist es mir das wert, dieses Geld dafür auszugeben. Am Ende ist es natürlich so, dass man im Bereich der Screenreader, also sprich JAWS, nicht so viele Produktalternativen am Markt hat. Es gibt ein Alternativprodukt von Supernova, das aber tatsächlich kenne ich keinen Kunden, der das einsetzt. Das ist tatsächlich, hat den Markt noch nicht so durchdrungen, wird kaum genutzt. Und es gibt natürlich das kostenfreie Alternativprodukt NVDA. Ich glaube, es gibt viele PC-Nutzer, die mit NVDA arbeiten und da auch sehr zufrieden sind. Das ist also natürlich für Kunden eine Option. Problem bei NVDA ist immer, wenn ich den Bedarf habe, dass mir jemand das Produkt erstmal erklärt, wie es funktioniert und so weiter, dann muss ich das bei NVDA selbst finanzieren, weil es ist ein kostenfreies Produkt. Das kann also nicht als Hilfsmittel für eine Krankenkasse geliefert werden. Wir als Leistungserbringer und Vertragspartner von Krankenkassen können jetzt nicht der Krankenkasse sagen, wir verkaufen euch für Geld ein kostenfreies Produkt. Das geht also nicht. Das ist ja für jeden frei verfügbar. Demzufolge wird auch die Schulung für dieses Produkt nicht von der Krankenkasse finanziert. Anders als bei JAWS, wo ich also, wenn ich mir das als Hilfsmittel über die Kasse beantrage, auch die entsprechende Schulung mit beantragen kann und diese Kosten von der Kasse getragen werden. Das ist also dann überlegenswert. Beim Zoomtext ist es so, dass es natürlich Alternativprodukte am Markt gibt. Insbesondere Supernova ist hier, glaube ich, auch ein viel genutztes Produkt. Und jeder Kunde hat am Ende ja die Möglichkeit, sich hier auch für andere Produkte zu entscheiden, wenn er sagt, also diese Preissteigerung ist es mir nicht wert.
Jetzt ist es aber ganz interessant, weil natürlich kann der Kunde das entscheiden und man sagt, das ist es mir nicht wert, das ist mir einfach zu teuer. Aber wir müssen es ja einfach mal beim Namen nennen. Es wird ja viel auch von den Krankenkassen bezahlt. Das heißt, der Kunde hat an sich mit der Zahl, der sieht die zwar auf der Rechnung oder wo auch immer, nichts zu tun. Es verändert sich am Markt der Preis, aber die Kassen gehen den Schritt mit quasi.
Das wird so sein. Wir haben jetzt momentan die ersten Erfahrungen schon mit den neuen Preisen und haben da eigentlich bei den Kassen keinen Aufschrei von wegen, warum ist das jetzt so teuer? Ein bisschen problematisch ist das natürlich immer, wenn es feste Verträge gibt von Hilfsmittelanbietern und Kassen, wo Preise festgelegt sind. Aber ja, auch hierfür wird es Lösungen geben. Das heißt also, nach wie vor werden Softwareprodukte wie JAWS, Zoomtext und Fusion über die Kasse finanziert, sodass, wie gesagt, die Preiserhöhung beim Kunden selber in diesen Fällen nicht aufschlägt. Treffen tut es natürlich all die, die Softwarekäufe privat finanzieren.
Ganz klar, dann müssen die es ja auch bezahlen. Also das ist ja, ist ja
genau,
so üblich.
Genau.
Es verändert sich aber dennoch was und jetzt wird es etwas knifflig, heikel. Es verändert sich etwas im Thema Lizenzmanagement und da gilt es auch für Kunden etwas wachsamer zu sein. Also vor allen Dingen auch für die privat finanzieren, weil das macht meiner Meinung nach einen erheblichen Preisunterschied aus. Da wird es jetzt echt spannend. Da kannst du vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das Update
ganz,
und Lizenzmanagement
genau.
angeht.
Also das ist tatsächlich schwer zu durchdringen. Wir haben da auch eine Weile gebraucht, bis wir verstanden haben, was der Hersteller hier möchte, wie er das jetzt gestalten möchte. Wir kennen es so, dass wir bei der ersten Nutzung vom Produkt wird eine neue Lizenz gekauft. Und die beinhaltet gegebenenfalls auch schon zwei Update-Stufen. Ich habe also das Jahr 25, kaufe meine Lizenz. Wir haben die aktuelle Version JAWS 2025 derzeit am Markt. Die kann ich also nutzen und kann dann auch, wenn die nächsten Versionen kommen, 2026, 2027 mit meinen zwei beinhalteten Update-Stufen, diese dann auch nutzen auf meinem PC. Und ja, dann nutze ich die und wenn ich dann merke, oh, jetzt langsam gibt's hier ein paar Probleme, hier wird mir meine PDF-Datei nicht mehr richtig angezeigt oder irgendwie haut was nicht mehr richtig hin. JAWS ist also in seiner Version nicht mehr mit meinem aktuellen Windows kompatibel oder vielleicht auch mit dem Office. Dann ist es Zeit, mein JAWS wieder zu aktualisieren und auf den neuesten Stand zu bringen, damit das alles wieder richtig läuft. Bisher war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, es ist mal wieder Zeit, ich brauche Updates, wir beantragen das und dann geht's los. Grundsätzlich geht das auch heute noch, aber die Änderung vom Hersteller lautet wie folgt. Ein typisches Update, wie wir es kennen, ist nur in zweier Schritten möglich. Das heißt, ich muss immer zwei Update-Stufen auf einmal kaufen. Und ich kann nur updaten, solange meine Version noch aktuell ist. Wenn ich also ein JAWS habe, was den Lizenzstand 2025 hat, dann kann ich das jetzt updaten, kann mir jetzt Updates für die Zukunft kaufen. Wenn im Herbst die neue Version 2026 rauskommt, dann ist meine vorhandene Version mit Lizenzstand 2025 veraltet. Und ab dann kann ich diese nicht mehr updaten und müsste mir, um wieder aktuelles JAWS zu nutzen, eine neue Lizenz kaufen. Und das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Die neue Lizenz kostet um die 2000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das Update kostet, lass mich nachschauen, ich will es inklusive Mehrwertsteuer sagen, das Update für zwei Stufen kostet um die 500 Euro, also ein Viertel des Preises. Und das ist etwas, was bei vielen Leuten tatsächlich unangenehm aufstoßen wird, weil dadurch, dass das bisher nicht so war, dass ich rechtzeitig danach schauen musste, zu updaten, werden viele Lizenzen einen inzwischen veralteten Stand haben, also nicht mehr bis zur Version 2025 gehen und damit gelten sie als veraltet. Das heißt, sobald ich ein aktuelles JAWS benötige, muss ich eine neue Lizenz erwerben. Auch hier ist es natürlich so, bei wem es von der Krankenkasse finanziert wird, bei dem schlagen diese Kosten nicht persönlich auf, sondern die Krankenkasse deckt es ab. Trotzdem ist es natürlich ein wahnsinniger Einschnitt und es bedeutet für die Zukunft, dass jeder bei seiner JAWS-Version wirklich hinterher sein muss und rechtzeitig loslegt, die Aktualisierung zu beantragen. Denn für alle die, die es eben über die Kasse finanziert bekommen, ist ja dieser Antragsweg auch nicht von heute auf morgen erledigt, sondern ich muss mir ein Rezept besorgen, dann muss das zum Leistungserbringer, also zum Beispiel zu einer Firma wie uns, die muss das dann einreichen auf elektronischem Weg bei der Krankenkasse, die Krankenkasse muss es genehmigen und allein das Rezept besorgen, das wissen alle, die in diesem Prozess schon gesteckt haben, kann durchaus auch mal ein paar Wochen dauern. Man muss also rechtzeitig daran denken, hier den ganzen Prozess in Gang zu schmeißen und sich um die Aktualisierung seiner Software zu kümmern, weil es sonst wirklich teuer wird.
So, und jetzt haben wir über das Thema Preise geredet. Es wird teurer. Jetzt geht's noch ums Thema Zeit. Stichwort, die Updates sind nur zwei Versionen gültig und so weiter. Da hat sich ja auch einiges geändert, wenn ich jetzt zum Beispiel Updates kaufe. Die sind nicht mehr an die Version gebunden, sondern an das Zeitmanagement. Und das wird auch nochmal interessant.
Genau. Im gleichen Zusammenhang hat der Hersteller quasi nach diesem Paukenschlag dann nochmal was nachgereicht und möchte die Update-Politik insofern noch ändern, dass die Updates jetzt zeitbasiert und nicht versionsbasiert sind. Was bedeutet das? Bisher war es so, dass ich mir Updates gekauft habe und eine Update-Stufe ist dann für die nächste Version. Und das gilt eben so lange, bis dann wieder eine neue Version kommt. Also versionsabhängig. Ich habe immer ein Update für eine Version und so lange, bis die nächste Version rauskommt, gilt auch mein Update und meine Version ist aktuell. Jetzt wird auf zeitbasierte Updates umgestellt. Das heißt, unabhängig davon, welche Version gerade aktuell ist, kaufe ich ein Update. Ich habe jetzt JAWS 2025, ich kaufe ein Update und ab dem Tag, wo ich das gekauft habe und es mir zur Verfügung steht, also es ist ja so, die Leute fragen bei uns an, sagen, ich möchte das Update kaufen, erteilen uns quasi den Auftrag, dann kaufen wir das beim Hersteller ein, bezogen auf diese Lizenzseriennummer. Und sobald das vom Hersteller bei uns eingeht, ist das ja automatisch auch für den Kunden verfügbar, weil das auf einem Lizenzserver quasi wird die Lizenzversion entsprechend hochgesetzt. Und durch diese Automatik, die inzwischen ja eigentlich jeder JAWS-Nutzer auch kennen sollte, merkt das Programm automatisch, hier habe ich eine neue Lizenz und dann wird das automatisch quasi für den Kunden auch nutzbar. Und ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Datum läuft die Zeit dieses Updates. Und ich muss ja, wie schon erwähnt, jetzt immer 2 Update-Stufen kaufen. Das heißt, ab diesem Kaufzeitpunkt gilt es genau 24 Monate. Egal, wenn ich das jetzt im Juni kaufe für meine Version 2025, habe ich also 2 Updates und bis zum Juni 2027 ist meine Version dann aktuell, auch wenn die Version 2027 wahrscheinlich noch bis zum Oktober des Jahres 2027 aktuell sein wird, weil, das wissen wir, die neue JAWS-Version kommt immer im Herbst. Aber das spielt jetzt also keine Rolle mehr. Das ist also eine Bewegung hin zu dem Abo-Modell für Software, wie wir es auch von anderen Softwaren kennen. Nur, dass es eben kein echtes Abo ist.
So, und das heißt, ich kaufe ein zeitlich basiertes Update, also man kann es ja so mal ein bisschen runterbrechen, ich kaufe ein zeitlich basiertes Update-Fenster und werde voraussichtlich auch sehen, wann mein Abo bzw. mein Update abläuft und ich dann dran bin und keine mehr Updates mehr kriege. Dann bleibe ich immer noch auf dem Stand von 2027 stehen, kann es auch weiter nutzen, aber ich kriege nichts mehr.
Genau, so sieht's aus. Also es ist natürlich nicht so, dass dann am Ende der Laufzeit abgeschaltet wird und man gar keinen JAWS mehr hat, sondern man kann es, wie das bisher auch war, man hat eine veraltete Version, man kann die weiter nutzen, solange sie funktioniert, ist es super. Wenn sie dann irgendwann nicht mehr funktioniert, muss ich dann allerdings ein ganz neues JAWS kaufen, eine teure Neulizenz, weil meine dann veraltet ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Programm selber rechtzeitig erinnert, Achtung, meine Lizenz läuft ab. Und wenn es das macht, dann wahrscheinlich so spät, dass es, wenn ich es als Hilfsmittel beantragen will, zeitlich nicht mehr passt, dass ich es innerhalb der Zeit, bis sie abläuft, umsetzen kann. Wir haben uns jetzt, sage ich mal, als Serviceleistung für unsere Kunden so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir das im Auge behalten und quasi schauen, dass wir ein halbes Jahr vor Ablauf die Kunden darüber informieren. Achtung, bald ist es soweit, die Version läuft aus, wir müssen uns um Updates kümmern, damit man hier so ein bisschen dran bleibt. Das ist unsere Bemühung, aber es ist natürlich wichtig, dass jeder Nutzer selber vielleicht sich auch einen Termin setzt, so wie man das auch macht, keine Ahnung. Ich will meinen Handyvertrag kündigen. Und ich weiß, ich muss die Kündigung 3 Monate vorher einreichen. Da setze ich mir einen Termin ins Handy oder wo auch immer hin und damit ich rechtzeitig meine Kündigung abschicke. Genauso sollte man es auch hier handhaben, dass man sich einen Erinnerungstermin irgendwie vermerkt, wann man anfangen muss, sich um die Aktualisierung zu kümmern, um in diesem Prozess zu bleiben und die günstigeren Update-Möglichkeiten hat und keine neue Lizenz kaufen muss.
Das heißt, wir informieren dann auch ein bisschen die Kunden mit und bieten das als zusätzlichen Service an. Ich habe jetzt mal eine Frage von einem Kunden von uns aufgegriffen. Wir haben ja vorher auch schon immer so einen Podcast gemacht und da ging es auch in einem früheren Podcast auch schon mal um JAWS. Und jetzt kam eine Frage rein von einem Kunden vom Andreas, der sagt, es gibt ja auch so ein Abo-Modell. Das wird ja irgendwie angekündigt, habe ich mal in der Community von mir gelesen. Das soll auch schon in den USA laufen und das wird hier auch irgendwie Standard. Lohnt sich das, ja oder nein? Kann ich dann von der Krankenkasse weg, ja oder nein? Muss ich dann JAWS selbst besorgen beim Händler oder wie läuft das Abo-Modell ab? Ist es überhaupt attraktiv?
Berechtigte Frage. Tatsächlich ist es so, dass es auf dem amerikanischen Markt JAWS schon seit mehreren Jahren als Abo-Software zu kaufen gibt. Bisher war das bei uns nicht in dieser Form verfügbar, sondern immer nur als dauerhafte Lizenz kaufbar. Hier wird jetzt umgestellt. Tatsächlich gibt es das Angebot eines Software-Abos, wie man das typischerweise auch von Office 365 oder jetzt heißt es Microsoft 365 oder auch anderen Softwaren kennt. Man zahlt in der Regel einen monatlichen oder jährlichen Betrag, hat dafür immer eine aktuelle Software. Man muss also nicht darauf achten, wann muss ich updaten, gibt es eine neue Version, sondern das wird mir automatisch zur Verfügung gestellt und ich zahle einfach einmal im Jahr meinen Abo-Beitrag, also ob ich eine Zeitung abonniert hätte. So läuft es. Diese Variante wird jetzt auch für den deutschen Markt eingeführt. Warum ist die nicht ausschließlich verfügbar? Das liegt an unserem sehr speziellen Markt eben mit dieser Hilfsmittelstruktur und Krankenkassenstruktur. Über die Krankenkasse wird es schwierig, Abo-Modelle bei Software zu verkaufen. Sowas gibt es tatsächlich bisher überhaupt noch nicht im Hilfsmittelmarkt, dass die Krankenkasse sich quasi bindet, vertraglich jedes Jahr einen Betrag X zu zahlen für die Aktualisierung einer Software. Das ist in der Form momentan tatsächlich nicht umsetzbar und genau deswegen gibt es nach wie vor diese Dauerlizenzen, wo ich also einmal kaufe und einen Preis bezahle, dann zwar auch updaten kann für Kosten X, aber das ist nichts, wo ich mich vertraglich binde. Wenn ich es nicht update, dann date ich es nicht ab. So, diese Abo-Variante gibt es also jetzt und dann sagen vielleicht auch viele Leute, Mensch, dann mache ich doch das. Wie gesagt, für Leute, die das über die Krankenkasse beziehen möchten, ist das derzeit keine Option. Für Leute, die das privat kaufen, ist das eine Option. Es ist kaufbar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht unattraktiv. Da tatsächlich eine Einjahreslizenz, also für ein Jahr fallen, lasst mich schauen, ich will es euch gleich als Bruttopreis wieder sagen, also inklusive Mehrwertsteuer, für ein Jahr fallen dann für JAWS 1.724,31 €, also 1.700 € für eine Jahreslizenz, die würden dann jedes Jahr anfallen. Und das ist aus meiner Sicht viel zu nah dran an den knapp 2.100 €, die eine dauerhafte Lizenz kostet. Solche Preise kennt man tatsächlich von typischen Abo-Softwaren nicht. Ich weiß nicht, Sven, hilf mir auf die Sprünge, eine Microsoft 365-Lizenz für den Hausgebrauch.
Ist bei Weitem attraktiver als, also da haben sie tatsächlich eine Preisspanne gehalten zwischen Abo und einem Einjahreskauf oder wie auch immer. Also wenn man sich das fest als Festlizenz kauft. Das Problem ist ja auch noch das Lizenzmanagement beziehungsweise das Abo-Management. Das heißt, ich gehe in Vorkasse mit meinem Abo. Ich habe ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann bei JAWS zum Beispiel auch ein 3-Jahres-Abo abschließen. Aber sorry, Leute, mal ganz ehrlich, 4 Scheine, 3,5 Scheine dafür erstmal zu investieren. Und dann habe ich die Lizenz für den bestimmten Zeitraum, bekomme die neuesten Versionen, alles gut. Aber wer weiß denn, ob sich da noch was ändert? Also das weiß ja keiner. Also das ist tatsächlich was man sich gut überlegen sollte. Und vor allem der Vorteil ist ja, wenn man klar sich einen Termin, einen Kalender setzt und sich so ein, auch privat eine JAWS-Version kauft mit Updates und sagt, jetzt will ich updaten. Das ist ja viel attraktiver, wenn ich mich einfach ein bisschen beeil und da einfach dran bin und sage, hier, ich möchte jetzt das Update kaufen, einfach schnell eine Mail an uns schreiben und dann ist es eigentlich in 1-2 Tagen erledigt, wenn überhaupt. Und das macht es einfach nicht attraktiv. Also ich würde da ja persönlich davon Abstand nehmen.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Also dieses Abo-Modell ist auch aus meiner Sicht unattraktiv für den Kunden, weil es preislich viel zu wenig Unterschied macht dafür, dass ich mich vertraglich binde. Momentan fahre ich finanziell besser, wenn ich einfach rechtzeitig an meine Updates denke und dann meine Version immer wieder vorzeitig update. Das ist eben das, was man beachten muss. Ich muss es für die Zukunft machen und nicht erst, wenn es soweit ist. Wer also in der Lage ist, da so ein bisschen Zeitmanagement zu betreiben und das im Blick zu behalten, für den ist es rein kostentechnisch viel günstiger, bei der bisherigen Variante zu bleiben, als zum Abo zu wechseln. Abo ist insofern rundum sorglos, dass es halt automatisch immer weiterläuft und dann jedes Jahr quasi der Betrag fällig wird. Aber das muss man sich tatsächlich genau überlegen, ob man das möchte. Und wie gesagt, für alle, die es über die Krankenkasse finanziert bekommen, ist es sowieso keine Option. Wäre ausschließlich für Privatkunden eine Option. Und ja, insofern glaube ich, vorhersagen zu können, dass sich dieses Abo-Modell nicht so sehr durchsetzen wird hier. Möglicherweise kommen da auch in den nächsten Jahren nochmal Veränderungen. Ich gehe davon aus, dass der Hersteller das auch selber merken wird, dass das jetzt irgendwie nicht so gut ankommt bei den Kunden und da dann auch nochmal was verändert wird. Aber ja, davon sind wir jetzt natürlich weit entfernt. Da müssen wir einfach sehen, was die Zukunft bringt. Für den Augenblick ist es eben wichtig, bei den Lizenzen, die man hat, im Blick zu behalten, dass man immer auf aktuellem Stand ist. Und tatsächlich, also für uns kam diese Ankündigung auch sehr überraschend. Wir 3 Wochen, bevor sie quasi in Kraft getreten ist, haben wir davon erfahren, sodass wir auch wirklich keine Möglichkeit hatten, all unsere Kunden zu informieren. Leute, jetzt wird's aber Zeit. Und selbst wenn wir das gemacht hätten, hätten wir es ja zeitlich gar nicht geschafft, da Rezepte zu besorgen, um da jetzt noch ganz fix die Lizenz auf dem aktuellen Stand zu bringen. Wir hatten da also 0 Chance, die Informationen rechtzeitig an unsere Kunden zu geben. Von daher wird es jetzt für viele so sein, dass sie jetzt eine veraltete Lizenz haben und hier also neu kaufen müssen. Das ist dann leider so. Für die Zukunft, wie gesagt, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, den Service an unsere Kunden zu geben, dass wir selber ein Auge darauf haben, wie aktuell die Lizenzen sind und dass wir rechtzeitig Bescheid geben. Natürlich ist dann gerade im Fall einer Kassenversorgung auch immer noch die Eigeninitiative der Kunden gefragt, weil sie müssen das Rezept besorgen. Aber die Erinnerung, das wollen wir bieten, dass wir die entsprechend auch nochmal geben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, meine Empfehlung, dass das jeder auch für sich so ein bisschen managt.
Ja, Tanja, da haben wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, ins Thema Chance-Update und Preispolitik, und der eine oder andere wird jetzt sagen, naja, also sorry, tut mir leid, das ist für mich, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Was rechtfertigt denn diese Preis- und Update-Politik, also insbesondere die Preispolitik? Es gibt viele neue Entwicklungen, insbesondere in Chance 2025, und was sich in den laufenden oder in den letzten Update-Releases getan hat, das ist tatsächlich erheblich. Und Tanja hat vorhin mal das Thema Game Changer genannt, und über diese Game Changer rede ich jetzt mit meinem nächsten Gast. Das ist der Sascha, der mir wieder zugeschaltet ist online. Hallo Sascha.
Moin Moin, hi, grüß dich.
So, wir haben vorhin schon mit Tanja darüber gesprochen, Thema Lizenzmanagement von JAWS, und dass sich kostentechnisch einiges geändert bzw. verändert hat und wir als Nutzerinnen und Nutzer natürlich auch ein bisschen die Armen sind, die da ein bisschen hinterher sein müssen, wir aber besonderen Service anbieten. Jetzt gilt es mal, den besonderen Service von JAWS ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, um überhaupt erstmal festzustellen, ja, lohnt sich das für mich überhaupt noch, oder nehme ich dann doch lieber irgendwie einen anderen Screen wieder wie NVDA oder sowas? Also das ist ja immer so ein bisschen, ja, ich brauche das ja alles nicht, ich habe ja NVDA. Was denkst du, was einen noch dazu bewegen würde, JAWS zu nehmen? Jetzt vor allen Dingen die aktuelle 2.25er Version. Was hast du da für Erfahrungen gemacht als derjenige, der das ja wirklich ausliefert?
Also grundsätzlich kann man sagen, JAWS ist, und zwar obwohl es NVDA ja mittlerweile seit, ich habe jetzt ehrlich gesagt das genaue Datum nicht im Kopf, aber seit locker 2 Jahrzehnten gibt, ja 2 Jahrzehnten vielleicht nicht, aber 1,5 Jahrzehnten, ist es nach wie vor der weltweit führende Screenreader. Und das alleine zeigt ja, dass es jenseits der Kosten durchaus Funktionen geben muss, die Jaws von anderen Screenreadern positiv abheben. Und wenn man auch so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, hat man immer wieder festgestellt, dass viele Dinge in Jaws das erste Mal für blinde Sehbehinderte angewendet wurden und mittlerweile zum Standard wurden für andere Screenreader. Man hat sehr häufig die Situation, dass selbst Tastenkombinationen, die ursprünglich mal in Jaws eingeführt worden sind, mittlerweile Standardfunktionen geworden sind, auch im Narrator, in Erweiterungen vom Firefox beispielsweise oder auch im NVDA. Und an der Stelle muss man ganz klar sagen, es ist nach wie vor ein wichtiger Impulsgeber für diese gesamte Branche. Also das mal so allgemein.
Und das Ganze nochmal so
als Oberbau übergestellt.
Ich habe jetzt auch mal gelesen, dass jetzt mittlerweile sogar Microsoft blinde Mitarbeiter anstellt fürs Thema Barrierefreiheit. Und insbesondere legen die auch Wert, dass das Ganze von Microsoft mit Jaws bedienbar ist. Da gibt's interessante Artikel darüber zu lesen. Und das zeigt ja auch mal wieder, dass das Jaws tatsächlich nicht tot ist, auch wenn es teuer ist. Und dass viele dann, na, man sagt es hinterher coden, aber halt das nutzen, was Jaws am Anfang für viel Geld im Grunde verkauft. Und dann machen es halt andere nach. Ja.
Genau, und wir haben tatsächlich die Situation, die ja auch so ein bisschen aus dieser Systematik, es sind zwei amerikanische Unternehmen, also Microsoft und Freedom Scientific, die schon immer eine enge Kooperation betrieben haben und sich gegenseitig auch, sage ich mal, sehr befruchtet haben. Also das Thema Barrierefreiheit ist bei Microsoft mittlerweile aus vielerlei Gründen, aber sicherlich auch durch Impulse aus dem Hause Freedom Scientific hoch angebunden. Und wenn man in den Lernplattformen von Microsoft ein bisschen tiefer recherchiert, findet man teilweise sogar fertige Skripte für bestimmte Microsoft-Programme, insbesondere diese ganze Business CRM Suite und so, wo Microsoft Entwickler Jaws Skripte geschrieben haben. Ja, also man sieht da auch, dass die sehr stark in Richtung dieses am häufigsten weltweit vertriebenen Screenreaders vorangehen und diese Zusammenarbeit, man kann fast Symbiose sagen, ist etwas, was, glaube ich, ganz wichtig war für den Erfolg vom Screenreader. Das hat man insbesondere gesehen, als die Firma Baum mit ihrem
Virgo oder Cobra, ja.
So. Virgo und Cobra am Start war. Die hatten einfach strukturell das Problem, dass sie viele Informationen, die sie benötigen, um beispielsweise an Internas von Windows heranzukommen, verspätet bekommen haben, teilweise gar nicht bekommen haben, einfach aus der Situation heraus, das ist kein amerikanisches Unternehmen, sondern europäisches Unternehmen. Das ist also sozusagen in Anführungsstrichen der Feind. Da geben wir jetzt also nur bedingt Informationen raus. Und man darf nicht vergessen, dass bis zu 60% des Codes von Screenreadern mittlerweile nur dafür im System sind, um, ich will nicht sagen Fehler, aber Ungewöhnlichkeiten im Betriebssystem abzufangen und dafür zu sorgen, dass das System korrekt reagiert. Also Microsoft baut irgendeine Funktion in sein Windows ein und die verhält sich ganz anders, als sie das dokumentiert haben. Jetzt muss der Screenreader, da er das Windows ja nicht mehr ändern kann, muss er dafür sorgen, dass er sozusagen am Ende dafür sorgt, dass das richtige Ergebnis rauskommt und muss sozusagen eigenen Code verwenden, um Dinge wieder zu richten, die Microsoft an irgendeiner Stelle verbockt hat. So dass man also hier auch unter der Haube sehr viel Aufwand betreiben muss, der für einen Anwender erstmal gar nicht sichtbar ist. Und allein das Thema aktuell zu bleiben, also auf einer entsprechenden aktuellen Windows-Version lauffähig zu sein und eben nicht nur, ich sag mal, ein Desktop- und Startmenü zu unterstützen, sondern bis in die letzte Ebene der Computerverwaltung oder der ganzen Snap-Ins, die für Administratoren notwendig sind, auch die entsprechenden Dialoge zu unterstützen. Das kann derzeit kein anderer Screenreader in dieser Komplexität tatsächlich realisieren.
Und weil wir gerade beim Thema Aktualität sind, wir merken ja, dass einige Screenreader, also auch insbesondere NVDA, dem eigentlich, wenn man es mal so betrachtet, im Nichts nachsteht. Jetzt geht es ja um die Feinheiten. NVDA kostet mich nichts. Und jetzt hat JAWS Freedom ein bisschen die Lizenzpolitik geändert und es muss einem ja trotzdem noch schmackhaft sein. Man muss ja trotzdem noch von einem Produkt überzeugt sein. Also ich meine, klar, wenn ich von einem Produkt nicht überzeugt bin, dann kaufe ich mir auch keinen Porsche. Es ist halt so. Ja. Aber wenn ich schon immer JAWS habe und jetzt JAWS haben will, was kann ich mir im Kopf so ein bisschen hervorholen, dass es trotzdem noch ein Produkt ist, was am Markt wirklich Bestand hat, was länger Bestand haben wird, insbesondere Aktualität, insbesondere KI. Und das ist genau, ja tatsächlich ein Thema.
Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Was wir in den letzten Versionen gesehen haben, ist der langsame, aber stetige Einsatz von KI-gestützten Assistenten. Und die meisten von unseren Zuhörern haben wahrscheinlich schon die Bildbeschreibung von JAWS mal ausprobieren können. Das ist also eine Funktion, die über Scanner, über Kameras oder über direkte Files, also JPG-Dateien, JAWS präsentierten Bilder beschreiben kann über eine entsprechende KI. Und die Erklärungstexte sind wirklich sehr, sehr überzeugend, sehr ausführlich. Und diese KI-Funktionen werden aktuell von Freedom Scientific mitgeliefert. Das heißt, wenn ich jetzt mal realisiere, was üblicherweise so ein, ich sag mal, unbegrenzter KI-Zugang monatlich kostet, ist man locker mit 20, 30 Euro dabei. Und das ist sozusagen mit dabei in JAWS, sodass man also hier auch ein Stück weit vielleicht kostenmäßig sich das Ganze so ein bisschen gerade rücken kann. Und diese KI-Unterstützung, die ist jetzt nicht nur in Bezug auf die Funktionalität im Bereich der Bilderkennung, sondern sie wird auch zunehmend eingesetzt für ein Produkt, das nennt sich FS Companion. Das ist quasi ein Assistent, der die Nutzer unterstützen soll beim Erlernen von JAWS und Microsoft-Anwendungen. Bedeutet, ich kann dort in so einer Art Dialog im Moment allerdings erstmal nur auf Englisch. Das wird aber entsprechend noch kommen in anderen Sprachen. Kann man also sozusagen Fragen stellen wie kann ich die Lautstärke in JAWS verändern? Wie schalte ich in Outlook den Vorschaubereich ein? Wie markiere ich Text? Und so weiter und so weiter. Wie ist die Tastenkombination zum Umranden von Zellen in Excel? Also dieses Suchen in Bedienungsanleitung oder vielleicht sogar im Gehirn, wenn man das mal gehört hat, das wird einem enorm erleichtert durch solche KI-Funktionen. Und ich persönlich bin ja ganz großer Verfechter der These, dass KI für blinde Sehbehinderte das große Ding sein wird. Also wir sehen da ja die erste Generation von KI-Anwendungen und ich bin wirklich von Halbjahr zu Halbjahr gespannt, was da an neuen Ideen auch auf den Markt kommt. Und ich glaube, wir werden in ein, zwei Jahren Dinge sehen, da haben wir heute noch gar keine Vorstellung von, was noch möglich ist. Im Bereich von Software, aber auch im Bereich von anderen Hardware-Produkten beispielsweise. Also man kriegt ja hier bei den Brillen so ein bisschen Eindruck davon, was KI da alles möglich macht. Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. In dem Zusammenhang wurde übrigens auch eine Funktion eingebaut in Jaws, die im Moment noch nicht vollständig an KI angebunden ist, aber zunehmend an KI rüberwandert sozusagen. Und zwar die Möglichkeit, bildhaften Text, der auf dem Bildschirm angezeigt wird, mittels OCR zu erkennen. Jetzt wird einer sagen, das gibt's doch schon ewig. Ja, stimmt. Aber ich kann das jetzt im Hintergrund erkennen lassen. Das heißt, der Screenreader ist in der Lage, geänderte Inhalte automatisch, ohne dass ich das immer erst aktivieren muss, sozusagen OCR zu OCRen. Und die Hintergrund-OCR erlaubt mir beispielsweise, und dann wird es nämlich spannend, freigegebene Folien in einer Präsentation vorlesen zu lassen.
Das ist tatsächlich
eine Sache, die ja momentan eigentlich, da ist der Blinde komplett raus aus der Geschichte, weil ja nur Bilder übertragen werden. Man kann natürlich ganz andere Dinge auch noch sehen, alle Formen von Sicherheitstools, Dienstprogramme für Dateiverwaltung, Systemwartungsprogramme, andere Laptop-Dienstprogramme, die keine ordentliche Oberfläche haben und so. Also da ergeben sich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Und da sieht man wieder, es wird halt echt bei Freedom Scientific nach neuen innovativen Ideen gesucht, die dann in so ein Produkt mit einfließen. Da wird sich auch nicht immer alles in der Praxis, sag ich mal, bewähren. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan dieses Stimmen- und Soundmanagers. Ich weiß aber auch, dass ganz, ganz wenige Leute den in der Praxis nutzen, obwohl das eine enorme Erleichterung ist, wenn man also bestimmten Zuständen von Elementen Töne zuweisen kann, weil man einfach nochmal einen zweiten Kanal für die Aufnahme von Informationen kriegen kann und kann sehr viel schneller Informationen vom Screenreader aufnehmen.
Ich finde aber, das ist ja eine Gewöhnungssache. Also ich habe den auch noch nie benutzt, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und ich nutze Jaws schon ganz lange. Aber ich muss mich noch mal ein bisschen an dieses Thema KI heften. Ich habe mal so ein bisschen rumgefragt und einer, der nicht genannt werden will, der hat gesagt, er arbeitet bei einem großen schwedischen Möbelhaus und die nutzen zum Beispiel die Bilderkennung, um Reklamationen, also Kassenbelege zu scannen.
Ja.
Da gehen Kassenbelege gehen nicht, aber es gehen zum Beispiel Preise, also Rechnungen, die gescannt wurden. Aber Kassenbelege gehen komischerweise nicht. Jetzt die Frage, wie ist es sicherheitstechnisch, wenn ich das irgendwo auf Arbeit verwende? Sollte man das vorher mit der IT abgeklärt haben oder wo telefoniert das Zeugs hin? Kann ich das auch unbedenklich nutzen?
Also wenn man die KI-Funktion aktivieren möchte, beziehungsweise wenn man sie erstmalig aufruft, wird man von Jaws um Erlaubnis gebeten, anonymisiert Daten an den KI-Anbieter übertragen zu dürfen. Wichtig ist, die sind anonymisiert, also nicht rückverfolgbar. Und sie werden nach den gängigen Datenschutzbestimmungen auch nur für die Zeit der Verarbeitung benutzt, werden also nicht zum Training von weiteren, also nicht zum Training der KI weiterverwendet. Aber grundsätzlich sollte man das Thema im Privatbereich, kann man es natürlich mit sich und seinem Spiegelbild ausmachen, ganz klar. Aber auf Arbeit ganz wichtig, dass man sich hier der IT-Abteilung, gegebenenfalls auch mit seinem Vorgesetzten, ins Benehmen setzt. Es gibt wahrscheinlich interne Vorgehensweisen, Richtlinien, die das Thema Nutzung von KI reglementieren. Und die sollte man dann in dem Zusammenhang auch einhalten. In dem Zusammenhang, wenn man diese Informationen, also dieses anonymisierte Übermittlung der Daten nicht zustimmt, dann wird diese KI-Funktion auch nicht funktionieren. Und für einen Arbeitgeber, der, sage ich mal, aus prinzipiellen Erwägungen heraus sagt, ich möchte überhaupt nichts mit KI haben, weil das ist ja generell böse und die Maschinen übernehmen die Weltherrschaft, kann man auch bereits bei der Installation alle Komponenten, die, sage ich mal, ins Internet telefonieren, deaktivieren beziehungsweise weglassen bei JAWS. Das geht dann über entsprechende Parameter, die man der Setup-Datei mitgibt. Das ist alles super dokumentiert. In dem Zusammenhang übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Bedienungsanleitung von JAWS, also die Online-Hilfe, die dabei ist, ist eine der besten Bedienungsanleitungen für Softwareprodukte, die ich kenne. Und allein das ist, sage ich mal, ein Novum in diesem Bereich, weil Software in der Regel den Leuten ja, sagen wir mal, vor den Latz geknallt wird, so nach dem Motto, probier es aus und wirst schon irgendwie damit zurechtkommen. Und die ausgedruckt 6000 Seiten, die kann man wirklich lesen. Also lesen im Sinne von verstehen. Und hier kann man sich kapitelweise durch einzelne Themen durchlesen, kann zum Beispiel sich eine Übersicht über Schnellnavigationstasten anschauen. Übrigens ein Punkt, den JAWS eingeführt hat im Bereich der Screenreader. Die gab es vorher nicht. Ich kann das Thema Sprachassistent, also wo ich selber JAWS mittels Mikrofon Anweisungen geben kann, um beispielsweise Einstellungen zu verändern und so weiter. Ich kann mir ein Kapitel aufrufen, wo nochmal detailliert beschrieben wird, welche Einstellungen, welche besonderen Funktionen, welche Tastenkombinationen sind für Word, für Excel, für Outlook verfügbar. Es werden Best Practices dargestellt. Also das ist wirklich etwas, was sehr, sehr umfangreich ist und wo man eigentlich die Aussage treffen könnte, wer in der Lage ist, sich autodidaktisch da durchzukämpfen, der kann sich JAWS auch selber beibringen, weil in der Online-Hilfe selber kann ich diese ganzen Funktionen direkt ausprobieren. Das heißt also, wenn da steht, um in die Linkliste zu kommen, drücken Sie Tastenkombination JAWS F7, dann kann man das direkt in der jeweiligen Situation drücken und kriegt dann entsprechend die Linkliste. Das ist also sehr, sehr toll gemacht, dass man direkt in der Bedienungsanleitung quasi sein Tool hat, um das anzuwenden. Ganz, ganz, ganz tolle Variante.
Wenn du jetzt zum ersten Mal von diesem Thema JAWS wird teurer gehört hast, würdest du, wenn du JAWS bräuchtest, jetzt mal rein, na gut, wir sind Händler, aber rein aus neutraler Sicht, würdest du trotzdem dabei bleiben oder sagen, nee, ich schaue mich nach einer Alternative um. Das ist mir zu heiß oder wie auch immer.
Also, ich habe ja nun auch viel mit dem Thema Scripting zu tun. Und das heißt also anpassen an Produkte, also an Softwareprodukte, die nicht oder nur teilweise barrierefrei sind. Und in diesem Zusammenhang muss ich sagen, reicht JAWS derzeit kein anderer Screenreader das Wasser. Das heißt, allein aus diesem Grund wäre für mich ein Verzicht auf JAWS überhaupt nicht, käme gar nicht in Betracht. Was ich sagen kann aus Anwendersicht, für diejenigen, die mit Standardsoftware umgehen wollen, also sagen wir mal Office-Produkten, wird man sehr schnell merken, dass insbesondere mit den Microsoft-Produkten eine exzellente Abstimmung in den Jahren stattgefunden hat, um auch so kritische Komponenten wie, ich sag mal, die Editor-Funktion in Word, die Grammatikprüfung, die Instant Rechtschreibprüfung, dass man die ordentlich auf der Braillezeile angezeigt bekommt, dass man die akustisch auch nochmal wiedergegeben bekommt. Also all diese Sachen, die, sage ich mal, auch das Arbeiten mit solchen Anwendungen für Sehende sehr attraktiv machen, wurde versucht, möglichst vollumfänglich über den Screenreader auch zur Verfügung zu stellen. Und da sind sie nach wie vor noch nicht eingeholt und schon gar nicht überholt worden, beispielsweise von NVDA. Und von der Seite her würde ich sagen, für mich wäre es keine Entscheidung des Preises. Zum einen, weil wir in Deutschland die angenehme Situation haben, dass natürlich üblicherweise Screenreader von Kostenträgern übernommen werden. Das ist, sage ich mal, eine Sondersituation. Aber ich bin es natürlich schon immer gewohnt, für gute Software auch zu bezahlen.
Und ich glaube, da liegt der Hase im
Pfeffer. Ich habe zig Programme, für die ich entweder Abo-Preise bezahle, weil ich sie nutzen will, weil ich sie toll finde, weil ich sie gebrauchen kann, weil sie einen Mehrwert für mich bieten oder wo ich sie beispielsweise mal für 100 oder 200 Euro als finale Version einmal gekauft habe und mir dann alle 2-3 Jahre mal wieder ein Update kaufe von irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm oder einem Videotool oder was immer so auf der Wunschliste steht. Das ist tatsächlich eine Sache, die ist für mich so normal wie für andere Brötchen kaufen.
Und warum schreien alle dann auf und sagen, das ist doch alles doof jetzt mit den Preisen und das wollen wir alle nicht? Und
also die Frage ist tatsächlich, ob das alle tun oder ob nur diejenigen, die rufen, sehr laut sind. Das wäre so die erste Fragestellung. Und dann ist es, glaube ich, eine sehr typisch deutsche Diskussion. Und die hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir einen sehr ausgebauten Sozialfinanzierungsstaat haben. Das heißt, wir haben eigentlich für sehr viele Produkte, die um uns herum, also auch in Europa, müssen wir gar nicht nach Turkmenistan gehen, die also auch in anderen europäischen Staaten eben nicht von Krankenkassen oder ähnlichen Kostenträgern bezahlt werden, sondern von den Leuten privat bezahlt werden müssen. Und ganz selbstverständlich auch bezahlt werden. Und dadurch, dass wir, sage ich mal, über Jahrzehnte hinweg solche Systeme selbstverständlich über unser Solidarsystem bezahlt haben, wirkt es natürlich wie jetzt eine ungehörige Sache, dass da jemand irgendwie mal einen Preis erhöht hat. Obwohl das ja das Normalste der Sache ist. Ja, ich meine, Microsoft hat mal Anfang des Jahres 30% seiner Office-Abo-Preise erhöht.
Aber da haben sie alle geschwiegen. Da haben sie es entweder dann gekündigt oder die haben sie auf Alternativen umgestiegen. Ja. Aber gesagt hat keiner was. Das ist tatsächlich
richtig,
interessant.
Richtig. Da gab's natürlich einen Aufschrei im Sinne von, ja, haben wir doch schon immer gewusst von Microsoft. Aber letztendlich diejenigen, die mit den Produkten arbeiten, und sie arbeiten ja in aller Regel nicht, weil es keine Alternativen gibt, sondern weil es spezifische Vorteile für einen gibt. Und wenn es nur die Bequemlichkeit ist, sie sind bereit, es zu bezahlen. Und damit ist die Sache doch schon klar, dass vieles dieser Empörungssituation vielleicht einfach nur daran liegt, dass wir verlernt haben, für gute Software auch einen angemessenen Preis zu bezahlen.
Ich glaube, einiges ist auch die Tragweite nicht bewusst. Also eine Software kostet halt auch Geld, die Entwicklung. Und dann sage ich mir, ja, es gibt zwar die gecrackten Office-Versionen irgendwo auf dem Markt, aber wenn ich ein gescheites Office haben will, wo ich auch wirklich damit arbeite, dann muss ich halt diese Euro bezahlen.
Eine Umgehung einer Gebühr, einer Abo-Gebühr oder eines Kaufpreises es rechtfertigt, zum Straftäter zu werden, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Denn insbesondere, weil du gerade von gecrackten Versionen sprachst, das ist kein Kavaliersdelikt.
Das ist richtig. Das muss man an dieser Stelle sagen.
Das ist eine Straftat und wird auch entsprechend so geahndet, wenn es entsprechend zur Anzeige kommt. Und dann muss man also auch mit gehörigen Geldstrafen rechnen. Und aus meiner Sicht, in unserer Gesellschaft, in der fast alles seinen Preis hat, eine sehr rationale Herangehensweise.
Zum Abschluss, findest du diese Schritte, wie sie jetzt gegangen wurden als Geschäftsführer der Beta, ist es für dich tragbar? Ich meine, wir haben ja das Pech oder wie auch immer man es nehmen wird. Wir müssen es ja als Händler einfach mitnehmen.
Wir müssen es ja sozusagen verkaufen oder erklären zumindest.
Genau.
Du meinst jetzt die Thematik von Freedom Scientific, ja?
Genau, diese Lizenzpolitik, dass sich jetzt die Preise erhöht haben.
Zu diesen Abo-Modellen muss man ehrlicherweise sagen, die werden ja um uns herum schon lange verwendet. Also weltweit sind diese Abo-Modelle für Jaws seit einigen Jahren schon der Normalfall. Und es war jetzt nicht so, dass das in irgendeiner Form den Verkäufen von Jaws einen Abbruch getan hat. Es hat eher sogar dazu geführt, dass illegale Versionen nachträglich legalisiert wurden. Und von der Seite her für Freedom Scientific an der Stelle einen positiven Aspekt hatte. Für Deutschland hat man tatsächlich immer noch die Variante mit Kauf und Update aufrechterhalten, weil wir hier eine besondere Kostenträgersituation haben. Das ist wieder diese deutsche Sonderrolle mit dem Sozialstaat. Ich gehe davon aus, dass wir über kurz oder lang auch hier in Deutschland zu einem Abo-Modell kommen werden. Das scheint mir generell für den Softwarebereich, das sehen wir auf den Handys, da ist das gängige Praxis. Dort wird es übrigens auch von allen akzeptiert, auch von denjenigen, die jetzt hier laut rufen. Es wird eine gängige Praxis auch im PC-Bereich werden. Und ich kann da eigentlich nichts Verwerfliches dran finden.
Ist ein guter Abschluss, weil die Tanja hat zwar gesagt auch, dass das Abo-Modell derzeit unattraktiv ist, weil es für sich von den Preisen her, das ist tatsächlich nicht wirklich attraktiv. Aber wenn es dann mal attraktiv würde,
richtig,
dann könnte man sich das tatsächlich überlegen.
Und das wird kommen. Und das ist, also für mich ist das eine relativ sichere Sache, aber wie immer ist natürlich Voraussagen, die Zukunft betreffen, sind ja immer schwierig.
Genau.
Genau. Aber das erwarte ich. Nicht gleich, aber vielleicht so auf 10 Jahresfrist oder so kann ich mir das durchaus gut vorstellen, weil es ein genereller Trend ist. Also das ist etwas, was wir nicht nur im Bereich Screenreader sehen. Das sehen wir im Bereich Webdienste. Ob das eine Online-Zeitung ist, ob das irgendwelche Spieleplattformen sind, ob das Anwendungsprogramme auf meinem PC sind, Office oder irgendwelche Bildbearbeitungsprogramme. Es zieht sich ja durch alle Bereiche durch. Und Abo-Modell sorgt im Bereich der Herstellerfirmen einfach für eine bessere Abdeckung der Risiken, die mit so einer Softwareentwicklung auch einhergehen. Denn ich sag mal, bei einer althergebrachten Variante ist es immer notwendig gewesen, dass man über mehrere Jahre hinweg sozusagen auf Verdacht etwas entwickelt und dann in der Zeit natürlich auch viele Entwickler beschäftigen muss, bezahlen muss und dann sozusagen in die große Gefahr reinläuft, ob die Version, sage ich mal, dann entsprechend gekauft wird oder nicht. Es ist viel praktischer für die Firmen, für die Entwicklung, sage ich mal, kontinuierlich zu sagen, ich brauche hier 3 oder 4 Entwickler, die muss ich bezahlen können. Also mache ich meinen Abo-Preis so, dass ich die kontinuierlich auch an Bord halten kann. Die können konzentriert an der Weiterentwicklung des Produktes arbeiten. Und es ist immer besser als dieses Hit and Run, was wir häufig gesehen haben. Und vielleicht wird Software, oder das ist meine Erwartung, Software dadurch auch robuster und insgesamt stabiler und nicht so auf, es muss jetzt immer eine neue Funktion da reingebaut werden, weil durch das Abo-Modell ist halt auch Geld da, um vielleicht mal den einen oder anderen Entwickler ausschließlich mit Fehlerbehebung, mit Robustheit, mit ich mache das Produkt sicher im Sinne von sicher gegen Angriffe, da kann ich mich immer auch mit beschäftigen, wenn ich da 2, 3 Leute von bezahlen kann.
Sagt der Geschäftsführer. Der Firma
sagt Peter. Der Geschäftsführer, genau. Der muss es ja wissen.
Genau. Sonst hättest du das nicht gemacht. Vielleicht kommen wir ja zum 40-Jährigen von der Beta, verlosen wir dann ein Abo.
Genau. So wird es sein. So wird es sein.
Vielen Dank für deine Zeit und ihr findet natürlich auch alle weiteren Infos auf unserer Homepage www.beta-hilfen.de oder ihr ruft uns einfach an in Erfurt, da sind wir für euch da und wenn es mal länger dauert, einfach nochmal versuchen. Genau. Sascha, vielen Dank.
Einwandfrei. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Sven.